Ja, willkommen an die Referenten. Ich fange gleich mal hier in der Reihe dann die Vorstellung an. Georg Rössner lässt sich auch nicht von Bandscheibenproblemen abhalten, zu unserem Podium zu kommen. Er hat sich seinen Stuhl mitgebracht. Georg Rössner hier vorzustellen, ist schon ein bisschen Eulen nach Köln getragen. Ein Pionier der Biobranche, über 40 Jahre in der Biobranche, seit 10 Jahren im Bereich Süßwaren unterwegs, über den Zucker dahin gekommen. Und wird uns heute also aus der Sicht eines Herstellers berichten. Und dann haben wir als nächsten Gast Herrn Thorsten Viviol. Er ist Geschäftsführer von Herzer Schokolade, die wiederum eine 100% Tochter der Stern Viviol Gruppe ist, ein inhabergeführtes Firmenverbund. Die Firmengeschichte von Herzer ist 88 Jahre, habe ich mir mitteilen lassen. Ist ältester Anbieter für kleinstückige Schokolade mit eigener Röstung und ist als Hersteller von Schokoladenstücken am Markt mit Bio- und Fairtrade-Produkten bereits seit 2003 erfolgreich, darf man glaube ich sagen, aktiv. Dann freue ich mich besonders, einen Gast vom Nachbarland zu begrüßen, nicht nur Nachbarland, sondern auf der nächsten Messe das Land des Jahres, Dänemark. Man schaut nach Dänemark in diesen Tagen, umso besser, dass wir hier auch in Köln einen Vertreter haben, und zwar von Woodshade Organics, ein Unternehmen, das 1983 anfing, Bio. Wir haben vorhin gerade gesagt, da gab es noch gar nicht so Kontrollen, das war alles noch eine Wildwestzeit, also schon ganz lange dabei und vor allem im Bereich Marzipan, Nougat, Pralinenherstellung unterwegs, sehr stark noch den dänischen Markt mit 80%, aber 25% Export, skandinavische Länder und Deutschland und eine Firma oder ein Unternehmen in Mosambik. Ja, und Markus haben wir vorgestellt. Ich werde gleich in Medias Res gehen. Wir haben also hier drei sehr kompetente und auch mit sehr viel Erfahrung schon Akteure des Marktes in der Herstellung. Ich will gleich auf die Studie von Markus noch eingehen, aber vielleicht zum Einstieg eine Frage, die ich jetzt als völlig unbedarfter Konsument mal stellen würde, der ich natürlich nicht bin. Warum soll ich denn eigentlich Bio kaufen bei Bio-Schokolade? Was ist denn das Besondere? Was ist denn anders an Bio? Wie kommunizieren Sie das Besondere?
Also für mein Produkt ist, weil es ganz einfach besser schmeckt. Mhm. Es gibt ja mehr Trockenstoffe in Bio-Rohstoffe und das ist ja nicht das Wasser, man geschmeckt, aber die Trockenstoffe.
Mhm. Also über den Geschmack.
Ja. Mhm. Es ist ja natürlich nicht so, dass es, wenn es Bio ist, automatisch gut ist. Ja. Aber viele Bio-Leute sind ja viele Leute mit einer Überzeugung und einer Passion für seine Produkte. Mhm. Und darum ist die Bio-Produkte ja ganz oft viel besser als die konventionelle. Weil es mit Liebe und Passion gemacht ist.
Gut, da haben wir schon die Emotionalität drin. Bitte schön.
Auf jeden Fall die Emotionalität drin. Ich sehe das als Lebenseinstellung. Mhm. Sprich, man ist überzeugt von natürlichen Rohstoffen oder nicht. Das ist vergleichbar mit der Getränkeindustrie. Ist man eine Einwegdose oder vielleicht Mehrwegflaschen? Ich glaube, das ist das Thema, was dahinter steht. Und Sie haben es in der Studie gezeigt. Die Glaubwürdigkeit ist natürlich entscheidend. Für uns ist das, ich bin der Exot in dieser Gruppe, weil wir ein Zulieferer sind. Wir machen ja Schokoladenstücke für die weiterverarbeitende Industrie. Mhm. Sprich, wir haben kein Endprodukt am Markt. Das heißt, wir sind abhängig von der Kommunikation natürlich unserer Kunden. Links und rechts sind es potenzielle Kunden. Herr Rössner ist auch ein Kunde von uns. Und das ist natürlich das Problem, das ich bei Bio sehe. Aber was Bio ausmacht, jeder von uns in Obst und Gemüse kauft Bioprodukte möglicherweise, auch im Fleisch, weil man die Kuh, die man auf dem Feld sieht. Und das ist der Punkt, die Glaubwürdigkeit, dass das Tier bzw. auch das Gemüse frisch und gut ist. Das, glaube ich, treibt einen Konsumenten dazu, Bio überhaupt zu kaufen. Und so ist es in der Schokolade genauso.
Also zum Thema Glaubwürdigkeit müssen wir sicher nochmal alle zurückkommen. Das ist essentiell, das haben wir schon verstanden. Georg, dass es gut schmeckt, da haben wir, glaube ich, relativ schnell Einigkeit. Aber ist da nicht noch ein bisschen mehr drin? Ich bringe es mal jetzt noch mehr auf den Punkt. Wie sieht es denn aus mit Rückstandsfragen, rückstandsfreie Rohstoffe? Ist das auch Thema?
Ja, selbstverständlich. Ich denke zum Beispiel, dass man den Begriff Authentizität gerade bei Biosüßwaren auf jeden Fall setzen muss. Vergleich zu vielen konventionellen Produkten, wo dann Qualitätsmängel einfach durch Zugabe von Aromen ausgeglichen werden. ist meines Erachtens nicht der Trend der Zeit und auch der Stil, der bei Bioprodukten gepflegt wird, sondern man muss sich auf die Basis besinnen und die fängt eben teilweise bereits an der Scholle an, bei der Auswahl der Sorte zu gewährleisten, dass eine entsprechende Reifesituation gewährleistet ist, da sehr viele Aromastoffe eigentlich erst in der Endreife in der Frucht gebildet werden, die natürlich schonend zu verarbeiten, darauf Sorge zu tragen, dass eben diese Geschmacksstoffe nicht ausgewaschen werden, dass zum Beispiel Geschmackskonservierung durch sehr wenig Waschen und durch sehr, sehr schnelles Frosten direkt nach dem Pflücken auch die Qualitäten bewahren. Das sind natürlich Dinge, wo man sagt, man braucht eine relativ lange Erfahrung, aber darauf legen wir zum Beispiel Wert. Und deswegen glaube ich, man kann erfolgreich nur mit einem Herzblut arbeiten. Man braucht die Erfahrung und man darf auf diesen Aufwand nicht scheuen. Also auch mit dem Hersteller an die Basis zu gehen, zu auditieren, dass ich auch das bekomme, was dann der Konsument im Endprodukt auch schmecken soll. Schließlich ist das Ziel dieser Arbeit und der Mühe, wir wollen Genuss bringen. Und deswegen sage ich zum Beispiel, es gehört schon ein Herzblut und auch der Willen zu der Anstrengung dazu, dieses Ziel sich zu setzen, um es zu erreichen. Mit Minimalanstrengung zu sagen, ich tausche einfach die Zutaten aus, weil ich habe ja ein Zertifikat oder es steht auf dem Papier, wird man schwerlich Erfolg haben.
Das ist sicher schon diskussionswürdig. Also einmal die Qualität von der Scholle an, über die Qualität, die wir gerade besprochen haben im Endprodukt, beginnt mit der Qualität der Rohwaren. Ich denke, bis hin, und das werden wir nochmal aufgreifen, auch die soziale Qualität der Menschen, die sie erzeugen. Ich nehme an, da kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Und da ist klar, das muss durchgereicht werden, die Qualität schon spiegelt sich am Ende nicht wieder. Die Frage Rückstandsfreiheit, ich habe die Chips-Statistik noch gut im Kopf, vielleicht schon mal eine Frage zu dir rüber, Markus. Da war ja viel Chips, war ja viel in Diskussion, da war ja plötzlich dann die Qualitätsfrage aufgrund von einem Rückstandsproblem, das ziemlich durch die Medien ging, war das nicht auch ein Grund, nicht nur das tiefe Niveau und dass ein paar große Marken eingestiegen sind mit Biochips, sondern ist da nicht auch ein Thema?
Das ist ganz sicher ein Thema, nur bin ich nicht so stark in dem Chipsmarkt drin, dass ich jetzt wüsste, ob diese Biochips diese Problematik wirklich gelöst haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und auch eventuell bei den Herstellungspraktiken etwas unternommen haben, um diese Rückstände möglichst zu minimieren. Grundsätzlich muss man feststellen, dass gerade im konventionellen LEH und auch im Discount oftmals bei Bioprodukten schon Zusatzstoffe drin sind, wo der Verbraucher eigentlich nicht erwarten würde, dass es wirklich Bio ist. Also auch da müssen wir darauf achten, dass wir die Zusatzstoffe, auch wenn sie nur 5% des gesamten Beispiel? Produktes ausmachen.
Was wäre das?
Das ist bei verschiedenen Sachen der Fall. Also angefangen von Wiener Würstchen bis hin zu Süßigkeiten, Süßwaren, wo dann auch Farbstoffe drin sind und ähnliches. Auch da müssen wir natürlich drüber nachdenken, wie können wir dem Verbraucher wirklich 100% Bio bieten künftig.
Mhm. Authentizität wäre da wieder der Stichwort. Du hattest einen kurzen Replik. Wir gehen ganz kurz nur fremd zu den Chips, weil das Thema ist ja Süßware und so süß sind die Chips nicht, aber es gehört das Knabbergebäck natürlich dazu, auch hier zur Messe. Insofern denke ich, ist es okay, ganz kurz noch auf seiner
Seite. Ich will zu den Rückständen relativ eine einfache Lösung sagen. Wenn jemand denkt, er kann die Rückstandsproblematik dann durch eine Analytik lösen, die er aufs Fertigprodukt ansetzt, dann ist er natürlich viel zu spät dran. Eine nachhaltige, gute Analytik wird man eben nur erreichen, wenn man vorne am Rohstoff wirklich nah dran ist, vom Aufwuchs über die Produktion tatsächlich auditiert und dann natürlich überwacht. Das ist eine Kette, die durchgeht, sonst sucht man unter Umständen eine Nadel in Heuhaufen und wenn man nicht weiß, wonach man sucht, wie soll man sie dann in der Analytik finden?
Mhm. Vielleicht, Markus, hast du ins Spiel gebracht, es sind auch in Biosachen drin, die nicht reinkören. Was wäre das jetzt Thema, wie wird das beurteilt von den Herstellern? Haben wir da ein Thema im Bereich Süßwaren mit Farbstoffen oder mit Dingen, die eigentlich ein Biokunde vielleicht nicht da drin vermuten würde?
Also ich spreche nur für die Schokoladenindustrie und das ist überschaubar, die Grenzen, die wir nehmen können. Und da kann ich ein klipp und klar Nein sagen. Da gibt
in
es
der Rezeptur.
Da gibt es kein Aromen. Mhm. Und Kakao, Zucker, Kakaobutter und Milchpulver sind halt in Bio-Qualität zu bekommen. Deswegen gibt es in Schokolade ein Klipp und Klaus. Nein, wir haben kein Problem.
Mhm. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Wir auch nicht, weil wir, also unsere Pralinen sind 100% Bio und wir verwenden keine Farbstoffe und keine Aromastoffe, überhaupt nicht.
Also,
per Prinzip.
Ja, er lacht schon, ne? Wollen wir es von dir hören? Ja.
Zu dem Thema kriege ich natürlich einen schwarzen Peter, kurz zur Information. Wer natürlich farbige Schokotrachés macht oder farbige Gummibärchen, ist natürlich mit der Problematik befasst, das ist ja klar. Wir haben hier auch mit der Zertifikation kein Problem. Also die Farbgebung läuft rein auf Basis von Frucht- oder Pflanzenextrakten. Hier haben wir ein kleines Problem mit dem Regelwerk, weil nicht alles in diesen kleinen Chargen verfügbar ist, in Bioqualität, wie wir es wollen. Das hängt mit Batchgrößen und Bedarfsgrößen zusammen. Ich bin aber auch hier dran und habe jetzt ein paar namhafte Hersteller, die uns jetzt da unter die Arme greifen werden, um diese Lücken zu schließen. Ja, und von den Aromastoffen hat es in der Vergangenheit ganz eklatante Diskussionen gegeben, wo dann eine Position vom BNN gemeint hat, die Aromen müssten also unbedingt aus der namensgebenden Frucht sein. Dabei hat man vergessen, dass es sehr viele Geschmacksstoffe gibt, die eben nicht aus der Frucht, sondern aus dem Blatt, aus einer Rinde, einer Wurzel und einer Knolle stammen. Und damit waren natürlich diese ganzen beschreibenden Definitionen wenig hilfreich, weil sie das, was wir nicht haben wollten, nämlich künstlich erzeugte Retortenaromen, per Definition nicht ausgrenzen. Deswegen denke ich, muss eigentlich in dem Aromensektor eines gewährleistet sein, dass die Träger passen, dass die Geschmacksstoffe, die ich reingebe, im Endprodukt angeben. Und zum Zweiten, dass die Grundstoffbasis der Aromen aus allen Pflanzenteilen der namensgebenden Pflanze einfach Usus wird.
Da sind wir jetzt schon sehr stark in die Details der Rohstoffe gegangen. Aber ich denke, die Essenz, die ich gehört habe, ist, es muss natürlich sein. Ja. Und dann ist es egal, ob es Blatt, Stiel oder Frucht ist. Wenn es die Natur hergestellt hat, dann ist es im Bioprodukt, in der Rezeptur das Richtige. Ich habe wieder ein Stichwort aufgegriffen, Mengen, Rohstoffe. Du hast gerade gesagt, manchmal gibt es Probleme, das ein oder andere zu kriegen. Wie sieht es denn generell aus? Ich fange mal mit Schokolade an. Kommt die Anbauseite mit? Kommt die Infrastruktur mit? Ist genug Bio-Schokolade da? Können wir den Markt mit den Wachstumszahlen, wie wir sie haben, aber vielleicht, wie wir sie noch gern vergrößern würden, bedienen?
Wir haben keine Rohstoffprobleme gehabt. Die letzte 3-4 Jahren. Also war Schokolade, Zucker, alles war eben Mandel. Das war ein paar Jahre mit zu teuer Mandeln, aber genug doch.
Ich glaube, Herr Geier, Ihre Frage geht in eine andere Richtung. Können wir konventionell gegen Bio austauschen? Nein, können wir nicht. Westafrika macht in Kakaobohnen ungefähr 2/3 der Welternte aus. Und in Westafrika, in der Elfenbeinküste, gibt es gerade mal 900 Hektar mit Bio-Qualitätsbohnen. Und das macht den Kohl nicht fett. Mhm. Sie können sich vorstellen, wenn 2/3 definitiv der Welt schon ohne eine Bioplantage auskommt, dann können wir auch konventionell nicht durch Bioqualitäten ersetzen. Also
es muss was getan werden.
Es muss, ja, und ein Baum wächst auch nicht innerhalb eines Jahres. Der Baum schon, aber die Ernte, das dauert einige Jahre, bis man endlich mehr ernten kann. Ich glaube, man muss auch langfristig sehen. Und man darf es nicht kurzfristig einen blinden Aktionismus machen, sondern wo geht der Weg hin? Und ich bin überzeugt, dass wir in 10 Jahren, vielleicht erst in 20 Jahren, dass das Bio, die Bio-Rohstoffe auf dem Niveau auch der konventionellen Rohstoffe sind. Ja. Und dass wie heute eine Banane oder ein Bananenbündel zum gleichen Preis angeboten werden. Obst, Gemüse ist ja schon fast normal, einen kleinen Aufschlag. Das werden wir in Schokolade hoffentlich auch sehen. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir dann auch diesen Bereich möglicherweise ändern können. Und dann haben wir vielleicht 50-50 eines Tages.
Gut.
Ja, etwas kritischer wird es, wenn Märkte künstlich verknappt werden, wie zum Beispiel beim Getreidesektor geschehen, weil eben Qualitäten in die Energieindustrie abgewandert sind, weil dort höhere Preise bezahlt werden. Die Anbauplanung verlangt nach Regelwerk 3-jährige Umstellungen und dann ist natürlich mit Aktionismus, mit Hamsterkäufen und allem zu rechnen. Und ich möchte als alter Anbaumann hier mal ein bisschen daran appellieren, dass man eigentlich marketingbezogene Zuschläge nicht aus dem Boden stampfen kann. Dass ich sage, ich mache jetzt eine Werbeaktion und push das. Man muss einfach einfordern, dass auch der Handel sich einfach mal einen Kopf macht, wenn ich eine bestimmte Ausweitung mache, wie korreliert das mit den Flächen? Wie kann ich die Fläche und damit die Verfügbarkeit insgesamt eigentlich erhöhen? Da sind Umstellungsjahre dabei. Und deswegen möchte ich einfach einfordern, dass langfristigere Strategien, durchgängige Handelsstrukturen, auch in denen Informationen publiziert werden, rechtzeitig verfügbar sind. Ich kann nicht hergehen und kann sagen, ich habe diesen und jeden Marktanteil. Jetzt nehme ich mir den Artikel XY, ich möchte ihn verdoppeln. Das leistet die Agrarseite nicht. Und der andere Punkt ist dann teilweise genau das Gegenteil. Wenn ich Artikel habe, wo ich Kleinstzutaten brauche, um eben diesen Artikel darzustellen, dann kann ich mir die auch nicht aus den Rippen schneiden. Dann scheitern oft Verwirklichungen von Rezepturen. Da sind dann von mir aus 99,2% der Zutaten in Bioqualität da. Aber ich kann den Artikel nicht umsetzen, weil es dann an einer einzigen Kleinzutat eben mangelt. Die ist dann entweder vom Regelwerk nicht zugelassen oder ist nicht verfügbar. Und dann können wir natürlich auch keine Liefergarantien geben, weil zaubern können wir noch nicht. Deswegen wirklich langfristig Informationen weitergeben, damit wir auch die Kette zu unseren Ressourcen mit Informationen bestücken können.
Ich würde ganz gern bei der Preisdiskussion nochmal bleiben. Ich nehme an, wenn Sie jetzt das Plädoyer, es wird vielleicht Preisgleichheit erreichen, ist Konsens, dass gute Qualität einen guten Preis hat, dass ich also eine, ich schaue jetzt mal aus Produzentensicht, ich komme von der Landwirtschaft, es muss ja sich für die Leute lohnen und die müssen ja im Anbau bleiben. Das heißt, wo haben die dann ihren Nutzen, Bio zu machen, wenn sie den gleichen Preis wie konventionell kriegen? Ist es durch die bessere Qualität und dadurch einen besseren Preis? Eine andere Sache, die ich aus dem Kakaobereich weiß, in Afrika ist die Ertragsleistung die Hälfte derer von Asien. Da ist ja wahrscheinlich noch viel drin durch Verbesserung der Managementsysteme, durch Ökologisierung des Anbaus. Mehr Ertrag ist ja auch mehr Einnahmen für den Bauern. Könntest du da vielleicht zu diesem Themenspektrum was sagen? Und Markus, war das da rein passend? Oder?
Das passt auch. Ich wollte aber ganz kurz noch anschließen an Herrn Rösner. Es ist halt, wie Herr Rösner schon richtig sagt, teilweise gibt es Zusatzstoffe, die müssen in konventioneller Qualität zugemischt werden, weil sie einfach in Bioqualitäten nicht da sind oder in diesen geringen Mengen es sich nicht rechnet, die einzukaufen. Da haben wir auch in der Studie, in der Marketingstudie festgestellt, eigentlich müssten die ganzen Unternehmen, die im Biobereich arbeiten und eben diese speziellen Zusatzstoffe benötigen, sich mehr zusammenschließen und gemeinsam die Erstellung solcher Bio-Zusatzstoffe in Auftrag geben, dann würde sich das auch viel schneller rechnen. Wir würden viel schneller in Richtung 100% Bio kommen. Und dann wäre es auch so, dass diese Bioprodukte preislich nicht so stark über den konventionellen liegen, wenn man mehr zusammenarbeiten würde. Also das ist auch ein Plädoyer dafür, dass die Zusammenarbeit eigentlich im Biosektor gestärkt werden müsste.
Gut, ich hatte das Preis-Ding noch mal gespielt, vielleicht für Sie erstmal eine Vision, dann Georg.
Zum Preis, Sie haben natürlich recht. Also die Quote in Westafrika ist deutlich geringer als in Asien. Und ich sagte eingangs schon, dass die Biobohnen nicht aus Westafrika kommen, sondern eher aus den auch aus dem amerikanischen Bereich, Dominikanische Republik, Ecuador, Peru. Ja. Eigentlich für uns exotische Regionen, die sich aber rechtzeitig darauf spezialisiert haben und gemerkt haben, dass man dann mit einer gewissen Qualität gegen die Weltmacht Westafrika im Kakaobereich natürlich angehen kann. Mhm. Ich bin überzeugt, dass Qualität hat seinen Preis. Ein guter deutscher Wagen kostet mehr als vielleicht ein asiatisches Modell. Und Qualität setzt sich im Ende immer durch. Und Qualität kostet mehr, somit bekommt im Endeffekt auch hoffentlich der Farmer mehr. Ich gebe Ihnen natürlich recht, dass man auch mehr für die Schulung machen muss vor Ort. Aber auch eine Region muss offen sein. Und Westafrika ist diesbezüglich, glaube ich, noch nicht so offen wie andere Länder, die hinten anstehen. Und deswegen jetzt eine Chance haben, durch die Bioqualität natürlich verstärkt auf den Markt zu kommen. Das dauert. Und ich bin gespannt, wie auch der Konsum in den asiatischen Ländern, insbesondere China und Indien, weitergehen wird. Denn wenn der Konsum in Schokolade ein wenig steigt, dann wird auch Westafrika nicht auf Bio umsteigen. Dann haben sie andere Probleme und dann werden sie so viel probieren zu erwirtschaften, dann spielt das auch nicht unbedingt in meine Preisidee, spiegelt sich das nicht wieder.
Du hattest noch einen Kommentar zum Preis.
Ja, ich will da noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ich möchte also die Preisdifferenz konventionell Bio in zwei Schienen teilen und sagen, okay, das eine ist das Agrarpreisniveau. Wenn ich jetzt zum Beispiel Orangensaft hernehme, dann ist Orangensaft 100% aus Orangen, und wird eine Preisdifferenz aufzeigen zwischen Bio-Orangen und normalen Orangen. Wenn ich jetzt aber einen zusammengesetzten Artikel habe, der 7, 8, 9, 10 Komponenten habe, dann spielt natürlich Produktsicherheit uns ein ganz gewaltiges mathematisches Schnäppchen. So müssen Sie sich vorstellen, ich muss dann 10 Artikel inklusive den Kleinzutaten auch analytisch absichern und habe dann aus Menge im Vergleich zu konventionellen Produktionschargen einen kleinen Teiler, was mir dann diesen Kostenblock überproportional anhebt. Das Gleiche ist natürlich auch bei den Produktionen von Kleinstzutaten. Ich habe die gleiche Reinigung, habe den Stillstand, brauche das gleiche Produktionsverfahren und dann ist eben der Differenzbetrag, der als Schluss, als Kilopreis rauskommt, eben nicht mehr vergleichbar mit dem Beispiel, was wir zuvor hatten, zwischen konventionellem Orangensaft und Bio-Orangensaft, sondern hier habe ich dann eben Batchkosten, die ich dann durch kleine Kapazitäten fahren muss. Und wenn ich sie dann in der Produktion summiere, dann habe ich vielleicht bei Orangensaft eine Differenz von 25% und bei einem kompliziert zusammengesetzten Artikel komme ich auf einmal eine Differenz, wo ich dann bei 80-90% liegen kann, die sich einfach aus den aufgeworfenen Kostenblöcken ableitet. Und man fordert zwar Produktsicherheit, IFS-Zertifizierung und so weiter ein, aber von der Vertriebsseite ist man nicht willens, die Erfüllung dieser Qualitätsgarantien, denen wir uns ja verschrieben haben, auch dann Rechnung zu tragen und die Preise zu honorieren.
Ja, ich denke, das war jetzt sehr gut und wichtig, dass wir diese Differenzierung uns vergegenwärtigen. Wir waren gerade beim Thema Preis. Ich habe gestern Versuch unternommen, ob das Publikum mitdiskutieren will. Wir haben Mikrofone. Es sollte eigentlich gerne auch ein Austausch zwischen Publikum und Experten bestehen. Erfahrungsgemäß über Preis reden wir alle gerne, haben wir alle Meinung dazu. Ich mache jetzt nochmal heute einen Versuch. Gibt es zum Thema Preis oder aber auch gerne zu dem ersten Themenblock Sourcing, also Rohwarenbeschaffung, Rohwarenqualität. Gibt es da Meinungen aus dem Publikum oder auch Fragen an die Gäste? Gibt es jemanden, der einen Eisbrecher? Ja, Wunder, das bitte ans Mikrofon wegen.
Machen wir mal den Eisbrecher, ja, Klaus, wunderbar. Das ist mein Name. Stichwort, ich sag mal Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit. Fängt bei der Erzeugung an und hängt beim Absatzkanal auf, würde ich mal sagen. Macht es denn Sinn, vermehrt Bioprodukte über Harddiscounter zu vermarkten? Ganz provokatorische Frage. Stichwort, Beispiel nenne ich mal die Biomilch, wo zeitweise Biomilch billiger als konventionelle vermarktet wurde. Ist das unter Authentizität zu verstehen?
Danke. Ich hatte das natürlich als Thema noch drauf. Wir haben ja die 44% aus der Studie von Markus vielleicht noch ein bisschen abgespeichert im Wachstumszuwachs. Ist natürlich im Bio-Süßwarensegment ganz, ganz, ganz stark zu sehen. Das ist ein größerer Themenkomplex, den können wir gerne aufmachen. Ich frage deswegen aber nur noch mal kurz in die Runde, wenn es noch Fragen gibt, bevor wir jetzt uns diesem Thema noch mal intensiv widmen. Gibt es noch irgendeine Frage oder eine Meinung zu dem ersten Block Rohstoffunterschiede, Rohstoffbeschaffung? Nicht. Also ich glaube, da haben wir sonst ein recht ergiebiges Thema mit der Frage. Passt es zusammen? Wir reden über Qualität, über Authentizität. Der Zuwachs ist sehr stark im Discount-Bereich, wo keine Kommunikation stattfindet. Wie läuft denn das? Erstmal vielleicht von dir und dann quer.
Ja, klar ist, Bio ist im Discount angekommen. Da können wir gar nichts gegen tun, das ist so. Der Discount hat das für sich entdeckt und die Marge auch genutzt, die da drin steckt. Aber klar ist, wie Bernhard gerade schon sagte, im Discounter wird ja kaum kommuniziert, was für eine Bioqualität wird denn da angeboten. Und Befragungen bei Verbrauchern haben auch ergeben, dass die Glaubwürdigkeit oder das Vertrauen in das Bioversprechen gerade in Discountern sehr gering ist. Dennoch kaufen die Leute dort Bio ein. Fragt man sich natürlich, warum ist das der Fall? Und aufgrund unserer Analysen müssen wir sagen, liegt es daran, dass zu wenig kommuniziert wird bisher zu der speziellen Identifikation und Qualität von Bioprodukten von verschiedenen Markenherstellern auch. Wenn wir viel mehr kommunizieren würden, wo kommen die Rohstoffe her, welche Zusatzleistungen stecken da drin, wie glaubwürdig ist unser Bio, das wir produzieren, dann würden wir Kunden auch viel eher darüber überzeugen können, etwas mehr auszugeben für ein Bioprodukt, wo sie sicher sein können, dass es wirklich eine super Qualität ist und vielleicht sogar ethische Aspekte mit berücksichtigt werden, die in den Herkunftsländern dann auch greifen.
Ja, ich nehme an, dass Ihre Produkte so schnell nicht beim Discounter auftauchen werden oder nie. Aber ich denke, sehen Sie das als eine starke Herausforderung im Wettbewerb an, wenn jetzt?
Also wir machen Marzipan und Nougat. Mhm. Und Marzipan und Nougat konnte ja natürlich in einem Discounter sein. Das ist nicht unmöglich. Nicht undenkbar. Mhm. Aber die Pralinen nicht. Nein, Pralinen. Das ist zu teuer. Mhm. Das macht keinen Sinn. Gut.
Herr Klaus, ich glaube, so war Ihr Name. Ich habe da eine persönliche Meinung. Und nein, ich gebe Ihnen recht, wenn Bio günstiger ist als konventionelle Ware, unterstreicht das nicht die Glaubwürdigkeit. Und meines Erachtens, ich kenne natürlich auch den Discount, obwohl wir nicht da reinliefern, ist es eine klare Vertriebs- und Marketinggründe, das so anzubieten. Und natürlich macht der Discount auch eine Mischkalkulation, um die Konsumenten in seinen Laden reinzuholen. Aber definitiv ist es kurzfristig gedacht, hat keine Langfristigkeit, keine Nachhaltigkeit. Und sustainable, sagt auch jeder, muss es sein. Das sind sicherlich nicht die Fakten, wenn plötzlich die Milch günstiger ist als und wir dafür auch noch die gesamten Kontrollen bezahlen müssen. Das funktioniert nicht. Nein, geht nicht. Das ist aber ein typisches deutsches Phänomen. Gucken wir mal bitte ins europäische Ausland. Unser größter Bio- und Bio-Fairtrade-Absatz geht Richtung UK. Da geht man souveräner und anders mit dem Thema um. Und da gibt es nicht diese Kampfpreise im Discount oder im klassischen LEH. Der LEH ist ja stärker als der Discount in England. Dort kann man auch anders kommunizieren. Ein Discount kann nicht diese Leistung bringen, zu sagen, wir kontrollieren alles, wir machen das gut. Es ist nicht machbar. Und ich glaube, das ist aber ein typisch deutsches Phänomen und das ist traurig.
Ja, ich glaube, es ist eine Distributionsfrage. Hier kriegen wir teilweise die Quittung dieser Mentalität, die auch in der Werbebotschaft Geiz ist geil steckt. Und damit ist natürlich auch der Bogen gespannt zu der Verbrauchererwartung. Wenn in der Werbung kommuniziert wird, Bio für jeden oder Bio ist billig, dann ist natürlich hier genau dieser Erwartungsbogen publiziert, der auf der anderen Seite von den Erfordernissen des Marktes, wenn das ja mal jemand von der Scholle bis zum Vertrieb durchgeht, schwer zu erfüllen ist. Das haben natürlich Discounter für sich entdeckt. Und speziell, wenn jemand in Finanzierungen drin sind für Produktionsanlagen, dann ist er teilweise darauf angewiesen, dass er sagt, lasse ich diesen Umsatz laufen und habe damit eine Auslastung meiner Produktionsstätte oder verzichte ich und kann eben nicht refinanzieren. Und das ist eine Konfliktsituation, die abhängig ist, mit welcher Kundenstruktur man im Markt tätig ist. Kann sich jemand leisten? Ist er darauf angewiesen? Wenn er sehr, ich sage jetzt mal, konzernlastig aufgestellt ist, gehe ich sogar davon aus, dass diese Leute erpressbar sind und gar keine Wahl haben. Sie müssen dann an die Discounter verkaufen, weil sie sonst ihre Kosten gar nicht amortisieren können. Es ist traurig, aber leider wahr.
Ja, ich gebe nochmal ins Publikum die Botschaft, wenn jemand sich einschalten will, einfach nur die Hand und dann noch besser ans Mikrofon, dann übersehen wir das garantiert nicht. Das Eis ist ja gebrochen. Ich denke, wir sind an einem spannenden Punkt und wir haben jetzt das Thema Kommunikation reingebracht. Gestern waren wir schwerpunktmäßig mit Vermarktung, da haben wir sehr stark über Kommunikation geredet, aber ich denke, auch in der Thematik ist die Kommunikation wichtig. Ich nehme ein Beispiel, ich nehme an, es waren nicht gestern alle da. Es ist ein großes Misstrauen, ob denn das, was da aus Lateinamerika kommt und Kakao, ob das denn da Bio ist. Und die Leute waren zu 61% sich nicht sicher, ob das Bio ist. Wir wissen, es ist Bio und die Kontrollen sind, glaube ich, mittlerweile gut etabliert. Da gibt es mal selten vielleicht einen Ausreißer, aber das ist nicht so sicher und kontrolliert wie Bio, würde ich sagen. Aber da haben wir ein Stück Kommunikationsarbeit vor uns. Und einmal grundsätzlich die Frage in die Runde, wie können wir das bewerkstelligen? Und dann würde ich nochmal gerne kurz zur Kommunikation beim Discounter, aber vielleicht erstmal speziell zu dem Aspekt.
Ja, ich würde ganz gern was zur Kommunikation sagen. Also es ist natürlich bei jedem Unternehmen und jedem Produkt anders, wie man jetzt kommuniziert, mit welchen Strategien, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Inhalten auch. Ein Beispiel will ich nur gerne bringen. Bio-Zucker, Bio-Rohrohrzucker im Discount oder im Naturkostfachhandel unterscheiden sich preislich doch schon deutlich. Und Studien, die wir analysiert haben, haben ergeben, dass Kunden sogar nicht nur die Marke, sondern auch die Einkaufsstätte wechseln würden, wenn sie denn sicher sein könnten, dass sie durch den Kauf dieses anderen Produktes helfen, die Situation zu verbessern, zum Beispiel von armen Bauernfamilien in Entwicklungsländern. Hier ist zum Beispiel ein Zuckerrohrprojekt in Brasilien, wo die Mitarbeiter nicht nur eine Unterkunft auf dem Firmengelände bekommen, sondern sogar die Kinder Schulbildung kostenlos bekommen und die gesamte Familie eine Krankenhausversorgung kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir solche Hintergründe hinter der Produktion eines Produktes dem Verbraucher klar machen würden, dass hier ein Preisaufschlag von vielleicht 20 Cent pro Packung nötig wird, damit dieses Projekt laufen kann, dann gehe ich davon aus, dass ein Großteil der Verbraucher bereit wäre, diese 20 Cent zusätzlich zu zahlen. Nur wir tun es bisher nicht. Und das ist mein Plädoyer dafür, mehr rüberzubringen dem Verbraucher, was steckt hinter den Produkten an Zusatzleistungen, die man so nicht direkt sieht.
Ja, ich denke, da kann man gerne noch, Sie schütteln alle den Kopf, das heißt, da gibt es grundsätzliche Zustimmung. Wir sind ja jetzt eigentlich beim Thema Fair, die Kombination gerade im Schokoladenbereich, aber auch im Kaffeebereich, also bei den tropischen Früchten, bei den ehemaligen Kolonialwaren, ist eine sehr attraktive, ich denke auch vom Verbraucher honorierte Kombination. Und es gibt die Geschichten, die erzählen wir anscheinend noch nicht so wenig. Vielleicht nochmal an jeden Einzelnen ganz kurz die Frage, diese Kombination Fair und Bio, das waren ja die 3 Gs im Vortrag, da war ja das 3. G war ja gerecht. Das können wir jetzt mal einfach übersetzen zu Fair, was sich darunter verbirgt. Und da sehe ich mehr wie nur den Fixpreis bei Fair dreht, sondern da gehört ja Schulen, all diese Dinge dazu.
Grundlegend ist ganz einfach zu sagen, dass in der Zertifikation diese soziale Komponente einfach nicht drinsteht und damit nicht kommuniziert wird. Deswegen genügt es in verschiedenen Einkaufsstrukturen, dass ich sage, habe ich ein Zertifikat, habe ich meine Anforderungen erfüllt. Für uns als Hersteller, wir publizieren hier authentische Qualität durch authentische Rohstoffe, ist es so, dass die Zertifikatgrundlage für uns nichts anderes ist als eine Rechtsgrundlage, aber eben keine Kaufentscheidung. Wir machen unsere Qualitätstests selber und wir wissen, welcher Rohstoff woher kommt und darauf nehmen wir Einfluss. Nur so können wir in der Endsteuerung dann auch die geschmackliche Qualität in unserem Produkt steuern.
Aber und dann frage ich mal die soziale Komponente. Ist das ja ein Thema? Das ist jetzt schon wieder nur das Produkt. Wie sieht's denn aus? Schmeckt der Kaffee bitter, wenn Kinderarbeit drinsteckt?
Nein, der schmeckt nicht bitter. Ich sage jetzt, die soziale Komponente sehe ich eigentlich abgedeckt, dass ich sage, wenn ich diese Dinge dazu haben will, dann kann ich ja die Möglichkeit nutzen und ein 4-3-Zertifikation draufsetzen. In unserem Fall ist es so, dass wir dann Projekte doppelt zertifizieren, um auch eine nivellierte Aussagekraft belegen zu können, die das eben dann auch wieder rüberbringen. Es ist leider Gottes so, wenn man die eigene Geschichte erzählt, über die Jahre hindurch, dann sind das sehr, sehr, sehr viele Details und dazu ist eben oft die Zeit nicht oder auch nicht die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Ich finde, der größte Effekt ist eben das, dass man sagt, Bio ist fair und wir könnten höchstens mal von Verbandseite schauen, dass wir sagen, wir wollen die sozialen Kompetenten ähnlich eines Audits abgefragt haben und dann kriegen wir ein anderes Regelwerk. Und dann wird man natürlich auch in den Preisschienen beziehungsweise auch in den Einkaufsgepflogenheiten zwischen einem Fachmarkt, einem LEH und einem Discount sehr wohl sehen, wo sich Spreu und Weizen trennt.
Wobei Discount ja bei Fairtrade einsteigt und man hört die Glocken läuten, selbst Aldi ist jetzt dabei, mit Bananen vielleicht anzufangen, da tut sich ja was. Vielleicht noch zur Information, weil ich diesen IFOM-Hintergrund habe. Wir haben sehr engagiert dafür gearbeitet, dass diese hohen aufwendigen 2 Systeme kontrollieren zusammenkommen. Es gab Modellprojekte, es gab eine große Kooperationsprojekt aus Holland finanziert, wo man Fairtrade und Bio eben in einem Aufguss mit den gleichen Auditoren, da wird noch sehr, sehr viel Geld versenkt, meiner Meinung nach. Da könnte viel mehr Synergien geschaffen werden. Aber du hast schon so viel geredet. Du weißt, ich darf das bei dir. Ich möchte nämlich noch die beiden anderen Experten zum Thema Fairtrade. Welche Stelle Fairtrade im erweiterten Sinne und sozialer Aspekt?
Also Fairtrade ist natürlich schön und ich würde gerne, wie Georg gesagt hat, dass Bio automatisch Fairtrade war, so man nicht diese Doppelzertifizierung haben.
Und umgekehrt, ne? Fair soll der Bio sein.
Ja, genau. aber es gibt auch, also wir haben ja diese Herstellung in Afrika und es gibt Probleme mit Fairtrade, dass man in Europa nicht überlegt haben. Mhm. Ganz viele Leute sterben in Afrika von AIDS. Ja. Und es gibt viele Kinder, die keine Eltern haben. Und es gibt kein Sozialsystem. Normalerweise nimmt die Familie dann die Kinder rein. Wenn er in eigene Fairtrade-Systeme, muss alle Kinder in eine zur Schule gehen. Mhm. Zur Schule gehen kostet Geld. Was passiert dann, wenn man vielleicht 5 Kinder haben und dann noch 5 von seinem toten Bruder gekriegt? Haben dann, man dann Geld genug für diese Kinder? Sodass man, oder verlor man, dann, haben dann man nicht Geld genug, dann verlor man seine Zertifizierung. Mhm. Und was ist Kinderarbeit? Das ist so einfach zu sagen, dass wir können keine Kinderarbeit haben. But, wenn ein Bauer ein Kind hilft dem Frucht zusammen, ist das Kinderarbeit. Wenn keine Eltern gibt und nur die Kinder versorgen seine Schwester oder Bruder. Es ist nicht ganz so einfach, dass man es ist leicht hier von Europa Regeln zu machen, aber die Wirklichkeit ist etwas anders in Afrika.
Das weiß man spätestens, wenn man vor Ort ist und Projekte unternehmen hat. Ja?
Natürlich sollten wir auch nicht nur Kinderarbeit sehen, natürlich aber die Ausbildung, die Möglichkeiten, überhaupt Schulausbildung zu ermöglichen. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Trotzdem möchte ich auf den Fall zurückkommen, Bio und Bio-Fairtrade. Wir machen 90% konventionelle Schokolade, aber die 10% in Bio-Qualität, deswegen jung dabei, seit 6 Jahren ist in Bio-Qualität, die unsere Kunden abfordern, die Ware, die nach England geht, ist immer Bio-Fairtrade. Da ist der Fairtrade-Gedanke, wie Sie eben schon gesagt haben, eigentlich impliziert Fairtrade automatisch Bio. Und da sind wir also einen Schritt weiter. Und in Deutschland ist es immer noch mal eine extra Hürde, die man nehmen muss. Und die Kunden auch sagen, mir reicht Bio. Da habe ich schon Mehrwert Plus gemacht. Und Fairtrade kostet möglicherweise nochmal 20% mehr. Dann wäre Mehrwert Plus Plus. Und das ist der deutsche Konsument möglicherweise nicht bereit auszugeben. Vielleicht erkaufen sich andere dieses gute Gefühl, soziale Einrichtungen zu unterstützen in Afrika, in Mittelamerika durch den Fairtrade-Gedanke. Aber ich glaube, es wird in die Richtung hinkommen, Bio ist Fairtrade, also Bio ist fair, aber dann gleichzeitig ein Siegel mit Bio ist automatisch Fairtrade. Das ist, glaube ich, wo wir hingehen werden. Und glaube ich, da sind wir auch alle einer Meinung, muss auch eine Zertifizierung sein.
Sicher dann ein langer Weg, anstrebenswert, denke ich allemal. Fairtrade kann ich aus der Presse heute gelesen, in der Zeitung, haben gestern eine Pressekonferenz gehabt, haben 37% Zuwachs. Also das wächst, wird auch bei uns nachgefragt, das war jetzt über die deutsche Marktentwicklung. Kleine Seitenbemerkung, ich habe mit englischen Freunden gesprochen, warum ist gerade in England Fairtrade so stark? Weil es in der Tat, in England geht eigentlich nichts, wenn es nicht Fairtrade ist. Das hat sicherlich mit der Geschichte zu tun und auch mit der Kolonialgeschichte. Das ist natürlich viel näher dran für die Leute und wahrscheinlich auch ein bisschen Schuldgefühl. Und die Misere, die wir heute haben, hat natürlich mit Kolonialismus zu tun. Nur so als Gedanken, dass es da sehr spezifische Gründe gibt, ne, dass es so ganz im Raum steht. Ich gucke nochmal in die Runde rein. Vielleicht hat sich aus dem Dialog und aus dem Austausch hier was ergeben. Gibt es den Wunsch einzugreifen? Ja, bitte.
Daum ist mein Name. Ich hätte an die Vortragenden alle eine Frage. Und zwar Bio beinhaltet ja nicht nur die Schokolade, sondern auch die Herstellung und auch das Verpackungsmedium. Wie sieht es dort aus? Wenn ich also hier auf der Messe sehe, ist auch bei Bioprodukten konventionelle Verpackung angesagt. Polypropylen, Polyester, Aluminium, Kraftpapier, Verbunde aus diesen Werkstoffen bei der Herstellung. Wie sieht es dort die energetische Seite aus? Inwieweit wird dort Strom eingesetzt aus erneuerbaren Energien? Also wie weit ist diese Biophilosophie in Ihrem Unternehmen angekommen? Beziehungsweise ist das ganze Package Bio oder nur das Endprodukt, die Schokolade, der Riegel oder die Cracker?
Ja, wunderbar. Ich denke, es geht um die Kernfrage, Bio, ist das genug? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit aus? Was ist da alles drumherum? Wie wird das gehandhabt? Gibt es denn Ökostrom? In Dänemark ist so alles aus.
Wir haben ja viel Windkraft. Ja, nein, wir kaufen ja Strom wie alle andere. Also wir würden ja gerne unsere eigene Mühle haben, aber das muss später kommen. Wir verwenden ganz viel recycelierte Karton in unserer Verpackung. Aber noch Polypropylen, ja, für Flowpack. Aber hoffentlich geht es schon mit Mais, oder? Aber da haben wir ein Problem, wenn man kleine Menge braucht. Noch. Also wenn man eine große Menge kaufen wollen, dann ist es kein Problem, biodegradable Folien zu kriegen. Aber kleine Mengen geht noch nicht.
Natürlich, wir sind auch im Norden, da gibt es auch einige schöne Windkräfte an der Nordsee, die nicht gerade sehr schön sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist die Einstellung eines Unternehmers und eines Unternehmens, ob man dahinter steht oder nicht. Und da muss ich Ihnen sagen, natürlich machen wir Rückgewinnung, allein auch um Geld zu sparen. Das sind zwei Faktoren. Im Endeffekt ist natürlich das Geld auch ein Thema als Unternehmer. Aber wo es Möglichkeiten gibt, das zu machen, machen wir es. Aber was hat natürlich die Verpackung, ohne jetzt im Endverbraucherprodukt anzusprechen, einen Sinn? Natürlich irgendwann da was zu kommunizieren, aber eigentlich es zu schützen und es überhaupt tragfähig zu machen. Und ab und zu kann man auf einige Sachen nicht verzichten. Entscheidend ist dort immer, wie baut sich das morgen auf der Mülldeponie ab? Ist es abbaufähig oder nicht? Und das ist für mich eigentlich entscheidend. Und die Frage ist, wäre schön, wenn alles 100% ist. Wir wissen auch, dass Altpapier nicht nur für die Ökobilanz positiv ist. Und da muss natürlich, es ist wieder die Einstellung. Wollen Sie dann auch die Verpackung kompliziert aufreißen können? Hat natürlich auch unangenehme Faktoren. Deswegen finde ich, muss der Konsument es nachher entscheiden. Der Unternehmer oder das Unternehmen selbst muss Möglichkeiten haben, oder wenn er es anbietet, muss es auch gekauft werden. Denn sonst gehen auch die Produkte morgen kaputt. Also wir beißen uns eigentlich in den eigenen Schwanz. Wir wollen es alles schön, aber es lässt sich morgen nicht so verkaufen. Und da steht und fällt es. Am liebsten würde ich nur Bioenergie kaufen. Und hoffe, dass meine Stadtwerke das so machen und schön einkaufen. Trotzdem sitzen wir in diesbezüglich doch am längeren Hebel, oder vielmehr die Stadt sitzt am längeren Hebel, und wir können darauf aufmerksam machen. Aber alles zu beeinflussen, das können Sie nicht. Wir können das, was wir selbst beeinflussen können, die Rohstoffe, das müssen wir und das wollen wir auch so einsetzen. Aber wir können nicht 100% das ganze Umwelt, die ganze Umwelt herum auch noch beeinflussen. Ich glaube, das ist vom Unternehmen nicht einforderbar. Sie sehen das, Herr Rösler.
Ich denke jetzt mal, man muss das immer von der Firma zu der Firma in der Struktur sehen. Wir haben es zum Beispiel bei unserem Neubau so gemacht, dass wir nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Wir haben also ein Blockheizkraftwerk, haben eine Wärmepumpe und so weiter. Das zu unserer eigenen Energiebilanz. Es ist auch Vorsorge getragen, dass über künftige Zeiten auf diesen Hallen bereits die Installationen drauf sind, dass wir dann auch Solaranlagen bauen können. Ich halte es nur nicht für sinnvoll, es jetzt zu tun, weil die Gestehungskosten zu hoch sind. Zum Zweiten muss ich sagen, die aktuelle Wirtschaftslage der Regierung stimmt mich nicht gerade positiv, dass gegebene Versprechen eingehalten werden. Siehe, so manche zugesagte Förderung wird ausgesprochen und hernach bleibt man im Endeffekt alleine hängen und man bekommt sie nicht. Ich möchte bloß mal einen kurzen Schlenker machen Richtung Förderprogramme Berlin. Zu der Verpackung will ich sagen, wir arbeiten hier in verschiedenen Bereichen, um das natürlich nach vorne zu treiben. Recycelfähige Folien aus Stärken und so weiter. Wo wir sie einsetzen können, dass es also die Erfordernis vom Produkt zulässt, haben wir die Weichen in diese Richtung gestellt. Bei den Kartonagen legen wir darauf Wert, dass recycelt wird, und setzen das auch ein. Nun muss man natürlich generell für alle sagen, es tut sich jemand leichter zu sagen, ich setze jetzt recyceltes Papier ein, wenn er mit einem Karton auskommt und hat dann von mir aus Äpfel oder Kartoffel oder irgendetwas. Und der Nächste hat ein Problem, wo er sagt, ich muss gasdicht sein, ich brauche komplexe Folien, 2-, 3-, 4-schichtig, um eben kein Ausrauchen, keinen Geschmacksverlust zu haben. Und das leisten diese Stärkefolien bis zur Stunde nicht. Das andere ist, laut der Spezifikation werden uns Haltbarkeitsdauern abverlangt von bis zu 24 Monaten, und die kriegen wir mit den recycelfähigen Stärkefolien nicht hin. Ja, wenn dann der Handel sagen würde, okay, wir leben mit kürzeren MHD-Zeiten, wir bieten beides an, haben die Ressourcen uns gesichert, können es machen, aber es muss ja dann auch auf Akzeptanz stoßen.
Ja, also ich denke, das Thema Authentizität bleibt da aktuell, und ich glaube, jede Firma ist gut aufgestellt, wenn sie da über den Rohstoffbereich, über die Rezepturen, über die Qualität, wie wir sie bislang diskutiert haben, weiter an sich arbeitet, wie wir es gerade am Beispiel Bauen zum Beispiel gehört haben. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, wir haben so eine Stunde für diesen Nachmittag vorgesehen und zur Verfügung gestellt bekommen. Vielleicht zum Abschluss, wir haben gesagt Qualität, es muss natürlich sein, Rohstoffe, es muss gut sein, da sind wir uns, glaube ich, ganz schnell einig gewesen. Ich will nochmal das erste G aufgreifen von den drei, gesund. ist ja in der Branche jetzt zunehmend die Kommunikation, Schoki, klar, macht glücklich, schüttet die richtigen Botschaften aus, aber gesund, da kommt jetzt Süßstoffdiskussion rein, wird die Bastion Zucker geschliffen, hier werden andere pflanzliche Süßstoffe erlaubt, ich glaube, da ist noch ein bisschen Musik drin für eine Abschlussrunde. Wie haben wir es denn, ist gesund über das hinausgehen, was der Verbraucher der Bio nachfragt, weil, wie es mal mein Bauer gesagt hat, er gesund in den Himmel kommen will, haben wir da neue Dinge auf uns zukommen?
Also Dunkelschokolade ist ja beweislich gesund. Mehr als 70% ist gut gegen Karies, hilft das. macht glücklich natürlich, ja, viele Antioxidanten, erotisch stimulierend und ein eigener sagt eigentlich, gibt feste Brüste. Ob das richtig ist, weiß ich noch, noch nicht.
Ja, der Nutzen gesund bei Süßwaren?
Von gesund möchte ich nicht sprechen, ich sage genussvoll. Mhm. Und alles, was in Rahmen gegessen wird, ist automatisch auch gesund, weil man selbst positive Einstellung hat dann und auf nichts verzichtet. Wenn man auf was verzichtet, dann glaube ich, hat man frustriert es einen eher und das ist ungesund, wenn man selbst unglücklich ist. Und deswegen alles in Maßen ist gesund und somit auch Schokolade. Und ich persönlich mag lieber dunkler als Vollmilch. Und in der dunklen ist auch weniger Zucker drin. Und aber ich glaube, da
haben wir auch eine gesunde Entwicklung. In dunklen Schokoladen, die Entwicklung ist ja gesund im doppelten Sinne dann.
Also gut, dann greife ich die Zuckerbilanz an. Vorweg, es will ja keiner hier sagen, seine Produkte sind gesund, will er gar nicht hören, weil das Marketing auf Genuss geht. Ja, und wir müssen uns einfach da auseinandersetzen, was erwarten wir, wenn wir Genuss erwarten. Erwarten wir da Gesundheit oder machen wir etwas anderes? Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist doch ganz einfach der Konsum seitens des beinhalteten Zuckers. Was passiert mit unserem Gewicht? Was passiert mit unserer Energiebilanz? Biologisches Beispiel. Müssten wir den Zucker, den wir über unseren Tageskonsum zu uns essen, auf Basis einer Zuckerrübe, dann wünsche ich Ihnen bei 6,5 Kilo Zuckerrüben guten Appetit. Überlegen Sie sich mal, ob Sie das überhaupt konsumieren könnten. Das heißt, dadurch, dass das ein Isolat ist und konzentriert ist, sind wir überhaupt erst in der Lage, zu viel aufzunehmen, was wir in der Energiebilanz nicht mehr in der Lage sind zu verbrennen. Und hier ist einfach Vernunft gefragt. Ja? Ich will also die Begriffe Genuss alleine stehen lassen und der Gesundheitsgedanke liegt in der Vernunft, in der Relativität, in welcher Menge mache ich es, genieße ich auf einem vertretbaren Maß oder jage ich meinen Beutel mit 500 Gramm rein und wundere mich dann, dass nach 14 Tagen die Waage um die 100 Kilo Grenze durchschlagen hat.
Gut, Markus, ich will dir auch nochmal die Chance geben. Hast du zum Essen gehen noch was Ergänzendes?
Ja, ich würde eigentlich sagen, Bio-Süßwaren enthalten weniger Chemie. Und damit kann man zwar nicht sagen, dass sie wirklich gesund sind, aber man verhindert die Aufnahme chemischer Bestandteile, die man eigentlich nicht sich wünscht im Körper.
Mhm. Gut. Ja, wir sind zeitmäßig am Ende. Ich gucke nochmal rein. Gibt's noch was Brennendes im Publikum? Nicht? Die Referenzen sind ja auch noch da. Man kann auch nochmal gerne im direkten Gespräch, glaube ich, oder müsst ihr alle zu eurem Stand zurückeilen, ansprechen. Ich fand es ein sehr spannender Austausch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Referenten, die aus ganz verschiedenen Blickwinkeln das Thema oder die verschiedenen Themen, denke ich, sehr schön angesprochen haben. Ich bleibe beim Genuss in meinem Abschlussstatement. Ich bin Slowfood-Aktivist und bei uns geht es nicht nur um den Genuss per se, sondern um den bewussten Genuss. Und wenn die Gleichung stimmt, und dem würde ich zustimmen, genießen ist gesund und Genussfeindlichkeit ist gar nicht gesund, dann haben wir, glaube ich, hier einen schönen Schlusskonsens. In dem Sinn, leben wir gesund, weil wir genießen können, oder ist in Abwandlung mit dem schönen Kästner-Zitat zu sagen, es gibt nichts Gutes, außer man genießt es. Genießen Sie noch die Messe, genießen Sie Bio-Schokoladensüßigkeiten und auch die Chips. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Ich glaube, das Thema Bio und Süßigkeiten wird mit uns bleiben. Eine erfolgreiche Messe, wenn Sie Aussteller sind, wenn Sie Fachbesucher sind. Gute Abschlüsse und vielleicht das nächste Mal auf der ESM. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Applaus